Deutschlandfunk. Tag für Tag.
In den christlichen Theologien ist die Gnade Gottes gegenüber den Menschen ein zentrales Element. Aber wie die Menschen zu dieser Gnade gelangen können, das war einer der größten Streitpunkte der Reformationszeit. Grob gefasst, kann der Gnadenerweis durch das Handeln des Menschen beeinflusst werden? Oder eben nicht. Und man kann sich leicht denken, dass diese Frage natürlich auch mit dem Ablasshandel zu tun hat. Nur der Streit darüber, der hielt die Kirchen deutlich länger getrennt als die Praxis des Ablasshandels, die das Zeitalter der Konfessionalisierung ja gar nicht überlebt hat. Bis ins Jahr 1999 blieben Protestanten und Katholiken getrennter Meinung, bis sich am 31. Oktober, sicher nicht zufällig am Reformationstag, der Lutherische Weltbund und die Katholische Kirche auf eine gemeinsame Linie einigen konnten und feierlich eine Erklärung unterzeichnet haben. Und dass man in dieser so zentralen Frage zusammengekommen war, das bot Anlass zu Euphorie, was die Ökumene angeht, nur offenbar zu Unrecht. Denn heute, genau 20 Jahre später, ist von dieser Euphorie nicht mehr viel übrig geblieben. Die Ökumene nicht wesentlich vorangekommen. Warum? Burkhard Schäfers hat sich auf die Suche nach den Gründen gemacht.
Kirchliche Würdenträger umarmen sich, die Leute klatschen und jubeln, dann singen Lutheraner und Katholiken gemeinsam »Großer Gott, wir loben dich«. Die Augsburger St. Anna-Kirche am 31. Oktober 1999, dem Reformationstag. Soeben haben katholische und lutherische Kirchenvertreter aus aller Welt ein Papier unterschrieben, die Einigung in einer für evangelische Christen zentralen Frage.
Wir bekennen gemeinsam, dass der Mensch im Blick auf sein Heil völlig auf die rettende Gnade Gottes angewiesen ist.
In der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre versichern sich beide Seiten, dass das Gemeinsame stärker sei als das Trennende und dass über die Jahrhunderte wiederholte Lehrverurteilungen nicht mehr gelten. Papst Johannes Paul II. Spricht von einem Meilenstein. Doch die Euphorie hält nicht lange an.
Wir haben die gemeinsame Erklärung, aber 20 Jahre danach habe ich den Eindruck, dass doch gewisse konfessionelle Eigeninteressen wieder in den Vordergrund gerückt worden sind.
Die Erwartungen, die daran geknüpft waren, die sind überzogen gewesen. Einig in einem dogmatischen Punkt heißt noch lange nicht, auch wirklich zusammenzuwachsen. Und das haben wir von dieser Erklärung und dann vor allem ihrer Rezeption, man muss sagen, ihrer schwachen Rezeption, gelernt.
Jörg Lauster und Bertram Stubenrauch, beide Lehrstuhlinhaber für Dogmatik und Ökumene an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie erinnern sich an die Bilder der Einigkeit, die 1999 von Augsburg ausgingen. Die ökumenische Vorarbeit etlicher Theologen hatte 35 Jahre gedauert. Der unterzeichnete Text sollte konfessionsverbindend klarstellen, dass der sündige Mensch seine Erlösung nicht selbst in der Hand hat, sondern allein durch Gottes Gnade gerettet werden kann. Eine Auffassung, die im Jahr 1517 maßgeblich zur Kirchenspaltung geführt hatte. Jetzt also die nahe Wiedervereinigung? Mitnichten, sagt der evangelische Theologe Jörg Lauster.
Man hat gedacht, das ist jetzt der sozusagen vorletzte Schritt für ein Modell der Kircheneinheit zwischen Lutheranern und Katholiken. Und das wissen wir ja heute, das ist alles nicht passiert. Das kann man im Rückblick auch ganz klar erklären. Für die Lutheraner und Lutheranerinnen ist die Rechtfertigungslehre ein zentraler Punkt, während für die Katholiken sie einer unter vielen ist.
Was die beiden Kirchen trennt, ist vor allem ihr unterschiedliches Verständnis von Ämtern und Sakramenten. Nach katholischer Lehre stehen Geistliche in der direkten Nachfolge der Apostel. Dieses Weiheverständnis hat die evangelische Kirche für ihre Pfarrerinnen und Pfarrer nicht. Vor allem deswegen gibt es auch kein gemeinsames Abendmahl. Die fehlende Tischgemeinschaft gilt als das wohl deutlichste Symbol der Kirchentrennung.
Ich sehe einen Fortschritt, dass wir wissen, dass es wirklich nur noch an einem Punkt hängt. In der Geschichte selber gibt es eine gewisse Stagnation, aber wir wissen von vielen Ereignissen, es ist ja vor allem auch eine Frage der Mentalität. Die europäischen Kirchen geraten im Moment derart unter Druck, dass hier vielleicht in 20 Jahren ein so großer Sinneswandel eintritt, dass wir vielleicht dann lachen über die Fragen, die uns heute dogmatisch so quälen.
Das Abendmahl ist derzeit also das eigentliche Problem, das die Kirchen trennt, und nicht die Rechtfertigungslehre, um die vor 20 Jahren gerungen wurde. Aber auch beim Abendmahl gibt es eine Annäherung. Eine neue Studie des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen stellt fest, im Blick auf den theologischen Sinngehalt, also ob Christus in Brot und Wein wirklich präsent ist, bestehe Einigkeit. Auch die verschiedenen Formen der Liturgie seien kein Hindernis für gemeinsame Mahlfeiern. Die Theologen plädieren daher dafür, Abendmahl bzw. Eucharistie für Christinnen und Christen der jeweils anderen Konfession zu öffnen. Der katholische Dogmatiker Bertram Stubenrauch kritisiert diesen Vorschlag.
Gerade dieser Brennpunkt gemeinsames Abendmahl, ich verstehe sehr gut, dass man die Gemeinsamkeit wünscht, aber es ist ein Brennpunkt, in dem sich auch die konfessionellen Theologien zeigen, nämlich Kirchenverständnis, Sakramentenverständnis und auch das Verständnis von Menschen. Also da bin ich schon der Meinung, wirkliche Glaubenseinheit ist die Voraussetzung, auch die Einheit in der Eucharistiefeier ehrlichen Herzens zu begehen.
Der entscheidende Unterschied liegt nach Auffassung des katholischen Theologen darin, dass Protestanten die Kirche als menschengemacht betrachten, während sie für Katholiken als heiliger Ort gilt.
Wenn man Eucharistie feiert, kann man nicht der Meinung sein, dass das Tun der Kirche nicht ein heiligendes Handeln wäre. Wenn ich jetzt ganz streng protestantisch denke, kommt das Heilende allein aus dem Glauben, also aus meiner privaten Glaubenszustimmung. Und es gibt nichts objektiv Heiliges auf dieser Welt.
In 1,5 Jahren findet in Frankfurt der 3. ökumenische Kirchentag statt. Etliche, die sich für die Einheit der Kirchen einsetzen, fordern, dort müsse es ein gemeinsames Abendmahl geben. Fragt man die Wissenschaftler, so winken diese ab, das sei nahezu ausgeschlossen. Bertram Stubenrauch macht einen anderen Vorschlag.
Die Lehre der Konfessionen sollte meines Erachtens bleiben, aber man müsste auch vielmehr noch der Gewissensentscheidung der einzelnen Gläubigen zubilligen. Wenn man auch die Überzeugungen konturiert, wenn man die klar herausarbeitet und versucht auch, die verschiedenen Auffassungen den Gläubigen bewusst zu machen, dann müsste man aber auch deren Gewissensentscheidung respektieren und nicht auch noch Gewissenspolizei spielen.
Sein evangelischer Kollege Jörg Lauster hingegen ist wie der ökumenische Arbeitskreis der Theologen für eine eucharistische Gastfreundschaft mit offiziellem Segen beider Kirchen, auch mit Blick auf konfessionsverschiedene Paare.
Die lutherischen Kirchen sind da ja mit einem sehr schönen Bekenntnis schon aus den 70er Jahren der lutherischen Bischofskonferenz vorangeprescht, dass man sagt, es sind ja nicht wir, die einladen im Abendmahl, sondern es ist Gott, der einlädt. Wenn die katholische Kirche in der Richtung sich bewegen könnte, das wäre eine sehr, sehr schöne Sache. Aber es gab ja diese Initiative für verheiratete Ehepaare und die wurde doch dann von einigen konservativen Bischöfen der deutschen Bischofskonferenz torpediert. Das bedauere ich sehr, aber das ist leider auch ein Kennzeichen der gegenwärtigen ökumenischen Situation. Wir haben nicht nur sehr viele Menschen, die nach vorne schauen, wir haben auch sehr, sehr viele Menschen, die nach hinten schauen.
Was also ist geblieben vom Ziel, die Kirche zu einen, 20 Jahre nach der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre?
Es tut sich wenig im Moment. Diese großen Aufbrüche, die wir um die Jahrtausendwende erhofft haben, sind alle jetzt etwas eingeschlafen. Auf der anderen Seite, das kann man ja durchaus auch positiv sehen, ist vieles auch selbstverständlich geworden. Also wir kommen in Europa im Großen und Ganzen ja wirklich sehr, sehr gut miteinander aus. Auf der Ebene der Zusammenarbeit in den Gemeinden gibt es eigentlich überhaupt gar keine Feindseligkeiten mehr. Also der Status quo ist ja auch ganz bequem und ganz kommod, sodass wir so ganz gut leben können. Die Dringlichkeit fehlt im Moment etwas.
Vor 2 Jahren begingen die Kirchen in großem Gleichmut das Jubiläum 500 Jahre Reformation. Von einst zur Abgrenzung in Stellung gebrachten Formeln mag kaum noch jemand sprechen, wie Ökumene der Profile oder Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Und die kulturellen Unterschiede zu den orthodoxen Kirchen sind derart groß, dass sich die Ökumene hier überwiegend in einem Nebeneinander her erschöpft. Der katholische Dogmatiker Bertram Stubenrauch sagt, so drängend der Wunsch nach Einheit auch sein mag, es helfe der Sache nicht, Differenzen durch fromme Appelle zuzudecken.
Auf der anderen Seite gibt es die Versuchung, eine neue Kunstreligion zu etablieren, also dass man überhaupt nicht mehr gewillt ist, Unterschiede in Glaubensauffassungen, auch in biblischen Fragen zuzulassen, sondern eine gemeinsame Religion auch des Zuspruchs, des Wohlfühlens miteinander konstruieren möchte, die zwar von Gemeinsamkeiten redet, aber in der Tiefe der Texte, in der Tiefe der Überzeugungen doch keine Gemeinsamkeiten aufweisen kann. Aber ich glaube nicht, dass die Welt ein oberflächliches Christentum braucht.
Heute, vor 20 Jahren, haben Protestanten und Katholiken die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre unterzeichnet. Warum dieses Dokument relativ folgenlos blieb, darüber hat Burkhard Schäfers berichtet.